Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Stadtmission Wolfsburg. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich hoffe sehr, dass das, was du heute hier auf diesem Kanal hören wirst, ermutigend für dich ist. Was genau wirst du denn heute hören? Du wirst heute hören, was es heißt, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Wir wollen darüber nachdenken, was das mit uns zu tun hat. Und ob da vielleicht auch ein Auftrag für uns dabei ist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes beten und Gott bitten, dass er selber zu uns spricht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Egal, wo wir uns gerade befinden. Du bist da und wir bitten dich, dass du uns ermutigst, dass das, was wir hören, in unser Leben hineinfällt und uns Kraft gibt für die nächste Zeit. Danke, dass du überall bist und wir damit rechnen dürfen. Amen. Nun wünsche ich dir viel Spaß, viel Segen beim Mitsingen. Sandra Fley hat wieder Lieder für uns vorbereitet. Und ich wünsche dir einfach viel Segen damit. Lass die Lieder auf dich wirken und singe gerne auch zu Hause am Bildschirm mit.
Den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wie was heute vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König. Bitte den König.
Ein Text von Jürgen Werth. Der Herr ist mein Hirte. Gott selbst sorgt für mich. Meine Weide ist grün und saftig. Frisches Wasser fließt für mich. Er gibt mir, was immer ich brauche. Er führt mich den richtigen Weg, weil er es so will. Der Herr ist mein Hirte. Gott selbst sorgt für mich. Wenn mich Dunkelheiten umfangen, geht er schweigend neben mir. Kein Unglück nimmt mir den Glauben. Gott lässt meine Hand niemals los, weil er es so will. Der Herr ist mein Hirte. Gott selbst sorgt für mich. Wenn Feinde mich drohend umlagern, deckt er für mich den Tisch. Ich lebe von seiner Güte. Mit Liebe leitet er mich. Ich bleibe ihm treu.
Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stern. Ich komm und ich bin gerettet.
bin jetzt schon seit über zehn Jahren als Pastor unterwegs. Und da kommt es immer mal wieder zu Begebenheiten, die ganz witzig sind, wenn ich sage, dass ich Pastor bin. Mal ein paar Eindrücke. Du bist Pastor? Das kann ja gar nicht sein. Du siehst gar nicht so aus. Ich frage mich dann immer, wie sieht denn eigentlich ein Pastor aus? Oder du bist Pastor? Sag mal, bist du eigentlich verheiratet? Darfst du überhaupt heiraten? Hast du Kinder? Oder auch gerne, du bist Pastor? So jung? Hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und einer noch. Du bist Pastor? Ich war mal Messdiener. Ich bin auch religiös. Nur mit der Kirche habe ich nicht so viel zu tun, aber Gott finde ich total wichtig. Das sind einige Aussagen, die mir begegnen, wenn Menschen hören, dass ich Pastor bin. Aber was hat denn das eigentlich mit dem heutigen Sonntag zu tun? Mit der heutigen Predigt? Naja, also in der Kirche ist es so, dass jeder Sonntag mit einem Namen tituliert ist. Ja, jeder Sonntag hat einen gewissen Namen, hat einen Inhalt. Und heute könnte man frei übersetzen, heißt der Sonntag Hirtensonntag. Und Hirte heißt auf Latein nichts anderes als Pastor. Pastor und Hirte ist sozusagen das Gleiche. Man könnte auch sagen, mein Beruf ist ein Hirtenberuf. Über jedem Sonntag steht auch ein Bibelvers, der diesen Sonntag so umrahmt, der eine gewisse Richtung vorgibt. Und über diesen Sonntag steht ein Vers aus Johannes, aus dem Johannesevangelium, aus dem 10. Kapitel, Vers 11. Da sagt Jesus von sich selbst Folgendes. Ich lese das mal nach der Übersetzung der Basisbibel. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt ist bereit, für die Schafe zu sterben. Und etwas später in diesem Kapitel heißt es in Vers 14, ich bin der gute Hirt, ich kenne die, die zu mir gehören. Das steht über diesen Sonntag. Und wir wollen uns heute mal genau anschauen, was das bedeutet, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und wir wollen uns auch darüber Gedanken machen, was das für uns heute bedeutet. Und dazu schauen wir uns einen Freund von Jesus nochmal ganz genau an, und das ist der Petrus. Aber fangen wir mal beim ersten Punkt an. Jesus, der gute Hirte. Ich habe mich mal ein wenig auf Recherchearbeit begeben und habe nachgeschaut, was eigentlich den Hirtenberuf heute auch noch ausmacht. Und ich habe da einen interessanten Artikel gefunden und da hat man einen Hirten interviewt und ein erster ganz wichtiger Punkt, den hat dieser Hirte unterstrichen. Und zwar hat er darum gebeten, dass wir das romantische Bild eines Hirten mal ganz fix beiseite schieben. Denn das hat, so sagt er, nichts mit dem Beruf zu tun. Mit dem romantischen Bild des Hirten meint dieser Hirte, dass da ein Hirte ist, der irgendwie bei seinen Schafen lagert, auf einer grünen Wiese, alles ist in kräftigen Tönen, Farbtönen beschrieben und es hat so ein ganz romantisches Bild. Und der Hirte sagt, das hat definitiv nichts mit der Realität zu tun. Aber was ist jetzt die Realität eines Hirtenberufes? Nun sagt er, Hirte sein ist harte Arbeit, ist ein Knochenjob. Das ist ein Job, den man 24/7 macht. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Er sagt, es ist letztlich mehr als ein Job. Eigentlich ist das eine Berufung. Denn das, was er tut, so sagt er, das kann man niemals in 35 Stunden in der Woche schaffen. Gut, das können die wenigsten von uns, ja. Die meisten arbeiten mehr. Er hat aber nochmal sehr deutlich unterstrichen, wenn man nach 35 Stunden den Hammer fallen lassen würde als Hirte, dann würden die Schafe, ja, verhungern. Was also macht ein Hirte? Ein Hirte kümmert sich natürlich darum, dass ein Schaf auf eine saftige Weide kommt. Ein Hirte war immer ein Nomade. Er war mit seiner Herde unterwegs, immer auf der Suche nach einem geeigneten Weide- und Lagerplatz. Wenn ein Lagerplatz, wenn ein Weideplatz aufgebraucht war, dann musste er weiterziehen. Egal, ob die Sonne vom Himmel, geschienen hat und gebraten hat oder ob es geregnet hat, der Hirte war immer unterwegs. Und der Hirte ist natürlich zuständig für die Gesundheit der Tiere. So guckt er, ob Parasiten da sind, ob irgendwelche Parasiten die Tiere befallen haben, dann befreit er die Tiere davon. Und ganz wichtig, bis heute, das hätte ich auch gar nicht so gedacht, wobei, wenn man mal so ein bisschen in der Tagespresse rumliest, wird einem das schon klar, bis heute ist der Hirte natürlich für die Sicherheit der Tiere zuständig, und zwar vor allem auch vor Wolfsangriffen. Die gibt es bis heute. Und das wissen wir hier in Niedersachsen ja auch, dass immer mal wieder ein Wolf in eine Herde einfällt. Und dafür ist der Hirte zuständig mit seinen Hütehunden, dass das nicht passiert. Hirte sein bedeutet auch in der Nacht da sein, wenn ein Hirte, wenn ein Schaf ein Schäfchen bekommt, ein Lamm bekommt. Auch dann ist der Hirte da. Ich habe mal einen Hirten kennengelernt. Ich habe da auch schon mal in einem 7-Minuten-Impuls drüber geredet. Das war sehr spannend, wie er erzählte, dass er wirklich immer unterwegs ist und dass es kaum mal eine Zeit gibt, wo man sich hinsetzt. Das ist wirklich anstrengend. Man braucht für diesen Beruf, das kam in der Reportage, in diesem Zeitungsartikel sehr, sehr deutlich durch, man braucht dafür Selbstlosigkeit. Vielleicht könnten wir auch einfach sagen, man braucht für diesen Beruf Liebe. Liebe zu den Tieren, Liebe zu der Natur. Ich glaube, ohne Passion, ohne Liebe, ohne Leidenschaft ist dieser Hirtenberuf nicht lebbar. Und ja, da sind vielleicht ein paar romantische Momente dabei. Und ja, man kann auch die Natur genießen. Aber es ist viel mehr als so ein romantischer Augenblick. Und da merken wir auch schon, Liebe geht viel tiefer als so ein Schmetterlingsgefühl im Bauch, das man so hat. Offensichtlich ist ja hier auch diese Passion eine Entscheidung. Der Hirte ist ganz für seine Herde da. Jetzt gucken wir uns mal an, was das bedeutet, wie Jesus das lebt. Ja, das Bild des Hirten begegnet uns in der Bibel immer mal wieder. Im Alten Testament schon, im ersten Teil der Bibel und auch im Neuen Testament. Im Alten Testament war dieses Bild des Hirten vor allem auch immer dann aktuell, wenn es eine Notsituation gab. Das Volk Israel, um das es ja im Alten Testament im Wesentlichen geht, das erlebte immer wieder notvolle und schwierige Zeiten. Sehr herausfordernde Zeiten, Entwurzelung und völlige Desorientierung. Und genau dann kamen diese Hirtenbilder zum Tragen. Genau dann spielten die Hirtenbilder eine große Rolle. Und jetzt haben wir im Neuen Testament die Situation, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich habe mich gefragt in der Predigtvorbereitung, wie füllt Jesus das? Ich habe nach Beispielen gesucht. Wo sehen wir, dass Jesus der gute Hirte ist? Und ich bin da auf eine ganz spannende Episode gestoßen, auch im Johannesevangelium. Und vor allem bin ich da über einen Bibelvers gestoßen, der diese Episode einleitet. Und dieser Bibelvers war für mich auch irgendwie völlig neu. Johannes 2, da heißt es von Jesus: Er hatte es auch nicht nötig, dass ihm jemand Auskunft über die Menschen gab, denn er selbst kannte das Innerste der Menschen genau. Er selbst kannte das Innerste der Menschen genau. So, das ist so der Prolog, das ist der Auftakt. Und dann kommt es zu zwei Begegnungen innerhalb von zwei Kapiteln. Die erste Begegnung ist eine ganz spannende Begegnung, eine intellektuelle Begegnung. Jesus trifft auf den Nikodemus. Der Nikodemus ist ein ganz, ganz schlauer, ein ganz intelligenter, ein ganz angesehener Mann. Das, was der Nikodemus in Israel sagt, das hat Wort und Gewicht. Viele schätzen Nikodemus für seine besondere Art und für seine klugen Gedanken. Der Nikodemus, der stand ganz an der Spitze. Und trotzdem war der Nikodemus auf der Suche nach Leben. Ja, er war auf der Suche nach mehr. Er wollte sich nicht damit zufrieden geben, was er jetzt schon über Gott wusste. Er konnte dem Volk schon ganz viel sagen über Gott. Und das Volk fand das auch total klasse, was dieser Nikodemus sagte. Aber er war noch nicht fertig. Er wollte mehr. Er hatte die Ahnung, dass es bei Jesus mehr gibt, dass er ihm noch mehr sagen konnte. Und das finde ich übrigens schon mal eine ganz klasse Haltung. Da ist jemand, der eigentlich total viel weiß, aber selber offensichtlich weiß, dass das noch nicht genug ist. Er ist weiter auf der Suche. Ich glaube, das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Mach dich weiter auf die Suche. Gib dich nicht mit dem zufrieden, was du weißt. Hör nicht auf zu suchen. Niemals. Wenn du denkst, du weißt schon alles über Gott, oder du hast ein fertiges Bild, wie Gott vielleicht zu sein hat, was du so denkst und so, wie er ist, dann frag weiter. Mach dich weiter auf die Suche. Ich glaube, das ist total wichtig. Das ist total gut. Da können wir von Nikodemus lernen, der sich weiter auf die Suche gemacht hat und dann überrascht worden ist. So, also dieser Nikodemus, der kommt des Nachts. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Das ist eine spannende Stelle, wo es heißt, dass er in der Nacht kommt. Das kann zwei Gründe haben. Das erste ist, dass Nikodemus nicht gesehen werden möchte. Vielleicht schämt er sich und er möchte nicht irgendwie zum Stadtgespräch werden, wenn er zu Jesus kommt. Er hat da vielleicht ein bisschen Angst. Also sucht er den Schutz der Dunkelheit. Das andere kann sein, dass Nikodemus einfach Zeit haben wollte mit Jesus, wo er nicht gestört wird. Und das ist nachts am besten. Ja? In der Nacht hat man Zeit. Ich kann mich an viele Partygespräche erinnern, die gerade in der Nacht eine gewisse Tiefe auch bekommen haben und auch eine wunderbare Wendung aufgenommen haben. Also Nikodemus kommt und stellt Jesus Fragen. Und Jesus lässt sich auf die Diskussion ein. Er sieht dieses suchende Herz von Nikodemus und sie fangen an, miteinander zu reden. Und Jesus nimmt sich wirklich an, er denkt sich in diese Gedankenwelt des Nikodemus hinein. Er will wissen, was ihn bewegt. Und Nikodemus möchte wissen, wie funktioniert das mit dem Leben? Wie funktioniert das mit Gott? Was stellt sich Gott unter Leben vor? Und Jesus stellt dem Nikodemus den liebenden Gott vor. Jesus erzählt Nikodemus, dass Gott ein ganz großes Interesse an uns Menschen hat. Dass wir Menschen Gott niemals egal sind und dass Gottes Herz für die Menschen schlägt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt schickte, damit alle die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das, was Jesus dem Nikodemus mitgibt. Der Nikodemus, der ist berührt davon. Wir wissen, dass dieser Nikodemus durchaus Partei ergriffen hat für Jesus. Später, als Jesus angeklagt worden ist, hat Nikodemus deutlich gemacht, was er denkt. Und auch im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte scheint Nikodemus eine kleine Rolle gespielt zu haben. Zumindest taucht er auch in außerbiblischen Quellen nochmal auf. Also, Jesus lässt sich auf die Gedankenwelt ein, dieses Hochintelligenten, dieses absolut angesehenen Mannes. Er lässt sich auf ihn ein. Und dann kommt es zu einer weiteren Begegnung. Das ist nur ein Kapitel später. Da trifft Jesus auf eine Frau. Und diese Frau, die kommt am Mittag zum Marktplatz, zum Brunnenplatz. Und diese Frau kommt mitten in der brüllenden Sonne. Da geht normalerweise kein Mensch zum Brunnen. Keiner würde sich dahin wagen, weil es ist viel zu heiß. Aber diese Frau hat ein Problem. Auch sie will nicht erkannt werden. Auch sie will nicht in der Menge gesehen werden. Warum? Weil diese Frau seit Jahren unter Mobbing leidet. Weil die Menschen sie gerichtet haben und gesagt haben, du bist nicht eine von uns. Du hast schon so viele Männer gehabt. Das war damals ganz schwierig, wenn man geschieden war. Da war man unten durch, ja. Und wir finden dich alle irgendwie ganz komisch. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Und diese Frau muss also in der brütenden Hitze zum Brunnen gehen. Verzweifelt. Und auch sie sucht letztlich Frieden für ihr Herz. Sie sucht angenommen sein und trifft auf Jesus. Und Jesus nimmt sich auch ihr an. Und sie steht ja am ganz anderen Ende der Gesellschaft als der Nikodemus. Nikodemus war einer der ganz oberen und die Frau war am anderen Ende. Und Jesus ist genauso auch für sie da. Und fängt auch mit ihr an zu reden. Und zeigt auch ihr, was Gott von ihr denkt. Und bietet ihr Frieden an. Und diese Frau, die ist begeistert. Die ist begeistert von dieser Jesus-Begegnung. Und es verändert sie. Sie beginnt es im Dorf zu erzählen. Sie rennt zurück und sagt, ich habe jemanden getroffen, der irgendwie mein Leben gerade voll auf den Kopf gestellt hat. Jesus interessiert, was die Herzen der Menschen bewegt. Jesus interessiert, was los ist in seinem Volk. Ihm ist das nicht egal. Und das ist etwas, was ich an Jesus so faszinierend finde, dass Menschen heil werden, dass sie in ihrer Seele heil werden, dass ihr Herz gesund wird. Das finde ich so faszinierend. Das ist, wie Jesus diesen Hirtenauftrag lebt. Und ja, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann erkenne ich genau in diesen Geschichten, dass das wahr ist. Dass Jesus Wort gehalten hat. Dass er sich wirklich gekümmert hat. Und nun gibt Jesus diesen Auftrag weiter. Und jetzt klingt es schon fast verwunderlich, was jetzt passiert. Also Jesus beauftragt auf einmal andere Menschen, auch Hirte zu sein. Und jetzt fragt man sich, Moment mal, wie soll das denn funktionieren? Wie soll das um alles in der Welt funktionieren? Jesus ist der perfekte Hirte. Niemand konnte es perfekter als Jesus. Wie soll denn jetzt es vonstatten gehen, dass jemand anderes auch Hirte ist? Das kann nicht funktionieren. Naja, gucken wir uns das mal genau an. Es geht hier an der Stelle um Petrus. Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus, ist ein Phänomen. Der Petrus, der erlebt, dass Jesus ihn beruft. Aus seinem Beruf heraus, Petrus war Fischer, ruft Jesus ihn und sagt, hey Petrus, folgt mir nach. Und Petrus folgt Jesus nach. Der lässt alles stehen und liegen, gibt seine Sicherheiten auf und entschließt sich, mit Jesus durchs Leben zu ziehen. Und er entwickelt sich so als eine Art Pseudo-Anführer dieser ganzen Freundesschar. Petrus ist irgendwie gefühlt immer vorne mit dabei, hat immer irgendwie auch einen Spruch parat und ist auch echt mutig. Ja, Petrus geht auf dem See und Petrus, der ist bei der Festnahme von Jesus, einer derjenigen, der sagt, ich kämpfe auch für dich, Jesus. Ja, der zückt das Schwert und so und will kämpfen. Petrus ist übrigens auch nicht wie die anderen Jünger feige davongelaufen. Petrus ist Jesus ganz dicht gefolgt, bis in den Hof des Palastes, wo Jesus verhört worden ist. Petrus war ganz, ganz nah dabei. Erst ganz zum Schluss verlässt ihn der Mut. Da waren aber alle anderen Jünger schon weg. Da waren alle anderen Freunde schon weg. Nur Petrus war noch da. Und dann, als er erkannt wird, als Leute sehen, ey, du bist doch auch irgendwie mit Jesus unterwegs gewesen, erst da sagt Petrus, nee, mit Jesus habe ich nichts zu tun. Petrus zerbricht. Und Petrus ist zutiefst getroffen, dass er so versagt hat. Aber er bleibt dann nicht mit alleine. Er geht auch irgendwie weiter zu den Freunden hin und sie sind, die ganzen Freunde sind ja auch tief bestürzt, als Jesus gestorben ist und so. Und Jesus hält sich bei den Freunden auf. Und irgendwann, an Ostern, ist Petrus auch einer der Ersten, der davon erfährt, dass Jesus auferstanden ist. Und trotzdem bleibt da aber ja noch etwas zurück in der Geschichte. Nämlich, dass da ein Problem ist. Die Beziehung zwischen Petrus und Jesus ist ja nach wie vor irgendwie gestört. Da war ja was mit dem Verrat. Und bisher ist es nicht ausgelöscht und nicht aufgehoben. Und da kommt es in Johannes 21 zu einer dann doch sehr spannenden Begegnung. Jesus nimmt Petrus nach einem Frühstück beiseite. Und jetzt fängt die therapeutische, ich will mal sagen, ja doch, es ist die therapeutische Seelsorge Jesu an Petrus. Er fragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sorge für meine Lämmer. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Der dreifache Verrat am Lagerfeuer, an Karfreitag, beziehungsweise an dem Donnerstag davor, dem folgt jetzt eine dreifache Liebeserklärung. Jesus massiert durch diese Fragen, die er dem Petrus stellt, förmlich diesen Schmerz, dieses Versagen heraus. Ich empfinde das als eine ganz liebevolle Stelle, weil Jesus dem Petrus weiter vertraut und ihm ja auch einen Auftrag gibt. Weide meine Lämmer. Sei bei meinem Volk. Sei bei den Menschen. Ich stehe weiter zu dir. Ganz am Anfang der Berufung hat Jesus zu Petrus gesagt, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Und Jesus hält nach wie vor an diesem Auftrag bei Petrus fest. In Jesu Augen ist Petrus nach wie vor ein geliebter Mann. Ein wertgeschätzter Mann. Und es wird noch etwas deutlich, es kommt nicht auf die Qualifikation an, denn davon konnte Petrus an der Stelle nichts mehr vorweisen, er war gebrochen. Da war nichts mehr übrig von seinem Mut und von all dem, was er da so hatte. Für Jesus ist das kein Hindernis, nein, ganz im Gegenteil, das ist der Anfang. Wie oft erfahren wir im Neuen Testament, dass Jesus gerade in unserer Schwachheit ganz besonders viel tun kann. Und das Entscheidende ist nicht die Qualifikation, ist nicht das Management-Seminar, ist nicht, wie toll ich als Leiter bin. Das Entscheidende ist die Liebe, und zwar, dass Jesus mich liebt. Und Petrus liebt Jesus. Die Liebe ist die Grundlage. Die Liebe ist die Grundlage für den Auftrag, den Jesus dem Petrus hier gibt. Das ist unglaublich. Und das finde ich auch total ermutigend. Es kommt beim Auftrag, dass Petrus jetzt Hirte sein soll, nicht darauf an, ich kann es nur noch mal wiederholen, nicht darauf an, dass er besonders qualifiziert ist und das Seminar für Leitung echt gut abgeschnitten hat. Nein, darauf kommt es nicht an, denn da hat er leider versagt. Es kommt darauf an, dass Jesus den Petrus liebt. Petrus Jesus. Und das ist die Grundlage. Und das ist die Grundlage auch für uns. Denn jetzt sind wir bei uns. Was bedeutet es für uns, dass Jesus sagt zum Petrus, sei Hirte? Und ich glaube, dass dieser Auftrag des Hirteseins für andere auch für uns gilt. Und dafür muss ich nicht Pastor sein. Dafür muss ich nicht besonders toll ausgebildet sein. Das Einzige, was ich dafür brauche, ist seine Liebe. Jesus liebt mich und dich. Auf jeden Fall. Und wenn du da auch etwas, ja, wenn du auch mit Jesus unterwegs sein möchtest, dann sei Hirte. Sei Hirte für andere, ermutige andere. Dafür braucht es nicht viel. Manchmal kaum Worte. Und das Coole ist, sie sind uns manchmal sogar hier gegeben. Ich möchte euch dazu am Ende eine kleine Geschichte vorlesen, die mir die Tage in die Hände gefallen ist, die mir nochmal sehr deutlich gemacht hat, um Hirte zu sein, braucht es gar nicht viel. Gar nicht viel. Sie stammt von Julian Urban, der ist 38 Jahre alt und der ist Arzt in der Lombardei in Italien. Und der schreibt, das ist ein Artikel aus der Zeitung Glauben und Zweifel, die Zeit. Und der schreibt, niemals, auch nicht in den dunkelsten Albträumen, hätte ich mir vorgestellt zu erleben, was hier in unserem Krankenhaus seit 3 Wochen vor sich geht. Der Fluss dieses Albtraums wird immer nur größer. Zuerst kamen einige Infizierte, dann Dutzende, dann Hunderte und jetzt sind wir nicht mehr zuerst Ärzte, nein, wir sind zu Sortierern am Band geworden. Wir entscheiden, wer leben und wer nach Hause geschickt werden soll, um zu sterben. Bis vor 2 Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Es war völlig normal, dass wir es waren, die Wissenschaft schloss für mich die Existenz Gottes aus. Ich habe immer darüber gelächelt, dass meine Eltern in die Kirche gingen. Vor 9 Tagen kam ein 75 Jahre alter Priester zu uns. Er war ein freundlicher Mann, hatte ernsthafte Atemprobleme, brachte aber eine Bibel mit. Es beeindruckte uns, dass er sie den anderen vorlas und den Sterbenden die Hand hielt. Wir waren alle zu müde, entmutigt, psychisch und physisch fertig, um ihm zuzuhören. Jetzt aber müssen wir es zugeben, wir Menschen sind an unsere Grenzen gekommen. Wir sind erschöpft. Wir haben 2 Kollegen, die gestorben sind. Andere von uns wurden infiziert. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen. Wir bitten ihn nun um Hilfe, wenn wir ein paar freie Minuten haben. Wir reden miteinander und können es noch nicht glauben, dass wir als Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach Frieden sind. Dass wir den Herrn bitten, uns zu helfen, uns Kraft zu schenken, damit wir uns um die Kranken kümmern. Gestern ist der 75-jährige Priester gestorben. Obwohl es in unserem Krankenhaus innerhalb von 3 Wochen über 120 Todesfälle gab und wir alle erschöpft und verstört sind, hat es dieser Priester trotzdem geschafft, uns einen Frieden zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. Es braucht nicht viel. Sei Hirte für andere. Nimm dir ein Beispiel an diesen Priester. Er hat einfach nur aus der Bibel vorgelesen, mehr nicht. Das kann so tröstend sein. Ich möchte dich bitten, mach dich auf den Weg. Werde zum Ermutiger für viele, viele Menschen. Für die Menschen, die dir begegnen. Es braucht die Liebe. Das ist das, was mir am meisten Mut gibt. Und damit möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dich an der Liebe Gottes festzumachen, mit ihm zu reden. Wir dürfen hier wieder raus. Wir durften immer raus. Geh in die Natur. Fang an, mit ihm zu reden. Er ist da. Und er kann helfen. Er kann Menschen Mut machen, so wie wir es gerade in dem Zeitungsartikel gelesen haben. In diesem Sinne, sei ermutigt und ermutige weiter. Jesus ist der gute Hirte. Petrus hat den Auftrag angenommen. Und jetzt kannst du diesen Auftrag auch annehmen und Hirte für andere sein. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, dass du uns kennst, dass du für uns bist, dass du uns ermutigen möchtest, dass wir dir nicht egal sind, egal in welcher Situation wir stehen, egal wo wir uns gerade befinden. Dafür möchte ich dir danken. Und ich möchte dich bitten, dass du uns weiter ermutigst. Und dass du auch die Menschen, die Verantwortung tragen in dieser Gesellschaft, in dieser Notzeit vor allem, dass du ihnen Mut schenkst, dass du ihnen zeigst, dass du der gute Hirte bist. Und ich denke gerade an die ganzen Ärzte, die ihren Dienst tun, die so viele Menschen versorgen, auch hier in Wolfsburg, die vor so großen Herausforderungen stehen. Ich bitte dich um deinen Segen für die Ärzte und Pflegekräfte, die da aktiv sind. Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die sich in Krisenherden dieser Welt engagieren und jetzt auch mit dieser Krankheit dort konfrontiert sind. Ich bitte um deinen Frieden. Herr, erbarme dich. Und wenn wir in diese Welt hineinschauen, dann übersteigert das alles, was wir reden können. Dann fehlen uns so oft die Worte. Dann können wir nicht weiter beten, weil wir stumm werden. Weil wir nichts mehr wissen, was wir sagen sollen. Und da danken wir dir, dass du uns ein Gebet gegeben hast, dass wir beten können, an dem wir uns festhalten können, wo alles drin gesagt ist, was gesagt werden soll. Und so beten wir gemeinsam: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Ich möchte euch den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nächste Woche wird Sina Eickmeier die Predigt halten. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.